Seit 1964 inszenieren Sie, seit 1974 auch Opern mit einer Verdi, einer Trovatore-Inszenierung hat alles angefangen. Ihre Aida in Frankfurt wurde zum Kultstück der Gielen-Ära. Sie haben Filme gedreht, Theatermonologe geschrieben und einen autobiografischen Roman verfasst, in welchem es um einen Regisseur geht, Isaac Karos. Und dass der zumindest zwei unterschiedliche Seelen in seiner Brust trägt, macht die Namensverschmelzung Isaac und Ikarus ja deutlich. Haben Sie auch zwei oder mehrere disparaten Seiten in sich, die Sie als Regisseur miteinander versuchen zu befrieden?
Ich glaube, dass ich hoffe, dass ich mehr als zwei Seiten habe. Ich hoffe, dass ich 40 oder 70 Seiten habe. Und ich hoffe, dass ich möglichst viele Möglichkeiten habe, diese Seiten zu bedienen und auszuleben.
Da geht es in diesem Buch auch um eine Schaffenskrise, eine Sinnkrise, autobiografisch verarbeitetes Erlebnis?
Ja, natürlich. Also es ist ja alles immer eine gewisse Form, die sich an Erinnerungen oder Erlebnisse orientiert. Und das hat schon was mit, in diesem Beruf, wie überhaupt im Leben, sind, ich mache das jetzt über diesen Beruf seit 43 Jahren, 44 Jahren aus, gibt es ganz viele Schwierigkeiten und Überlegungen von Krisen, die dann auch mit privaten Krisen zu tun haben.
Ist der Regisseur ein einsamer Beruf? Sobald das Kind läuft, verlässt er es ja.
Der Regisseur ist sicherlich ein einsamer Beruf, aber im gewissen Moment. Aber bevor es einsam wird, hat er unglaublich viel mit Menschen zu tun. Und wenn er Glück hat, mit sehr viel aufregenden Menschen. Und das ist sehr, sehr schön.
Das heißt, es entsteht immer eine kleine Familie während der...
Ja, es ist immer eine Familiengründung und auch eine Weltgründung. Das ist die andere Schwierigkeit. Man reist in Städte und erlebt dort Menschen, die man überhaupt nie kannte, in sehr intimen Prozessen. Und die nötig sind, die notwendig sind. Und da muss man sich sozusagen mit befreunden und oder hassen oder lieben. Und es kommt zu vielen absurden Situationen, die ich aber nicht missen möchte.
Also auch ein anstrengender Beruf.
Ja.
Ich glaube, Sie waren 58, als Sie gesagt haben, Sie könnten nur inszenieren, woran Sie glaubten. Aber sind nicht alle Regisseure Überzeugungstäter?
Na, ich denke das schon, dass alle Regisseure Überzeugungstäter sind. Wobei ich da etwas kritisch sagen würde, dass nicht alle Regisseure die Notwendigkeit des Ausdrucks so deutlich machen, dass sie etwas ausdrücken müssen. Also ich meine damit etwas hochmütig oder arrogant, ohne da dogmatisch zu sein oder desavouierend. Das merkt man ja schon in den Inszenierungen. Es geht ja nicht um schlechte oder gute Inszenierungen allein. Es geht um die Tatsache, dass ich erkennen muss, welche Haltung diese Inszenierung verkörpert, welche Haltung der Mensch hat, der das inszeniert, wie er zu Minderheiten steht, wie er zu Majoritäten steht, wie er zu Phänomenen der Gesellschaft steht, wie er Geschichte betrachtet und wie er überhaupt was er von der Liebe hält, also, was ich ganz wichtig finde, von der Zärtlichkeit, von Mitleid und auch anderen gesellschaftlichen wichtigen Punkten.
Und dann geht es ja auch darum, welche Bilder findet er dafür und welche Geschichte in diesen Bildern vermag er zu erzählen. Da sind wir auch schon generell bei dem Thema, welchen Stellenwert hat Oper eigentlich heute und was sollen wir da erfahren und was will ein Regisseur wie Hans Neuenfels da erfahrbar machen?
Also sicherlich ist die Oper für mich deswegen hauptsächlich interessant, weil sie Gefühle und Emotionen erwecken kann, die wir immer mehr verstecken. Also die Sprache, die ich vergöttere, die Dichter, Kleist, Goethe, die Klassiker, wie auch Moderne, natürlich, große Schriftsteller, es gibt eine wunderbare Literatur, generell finde ich. Aber die Sprache ist ja im Laufe der Jahre ins Verkümmern geraten. Also unsere Umgangssprache, die Schwierigkeit der Sprache, sich zu verständigen, ist groß. Während das bei Noten, also bei Musik, um hinter die Noten zu schauen, andere Horizonte aufbricht und die Menschen, das Publikum, anders kommunizieren lässt, aggressiver werden lässt, sentimentaler, emphatischer, euphorischer, auch depressiver, wütender, also wie auch immer. Also die Verborgenen, die immer mehr verkümmernden mehr verkümmernden Direktheiten unserer Existenz hervorbrechen lässt. Und das ist es nämlich in Oper. Musik beschleunigt unseren Kreislauf, unsere Emotionen und damit auch unser Gehirn natürlich, unsere Meinung. Und das ist eine große Kraft zu kommunizieren mit der Gesellschaft.
Das heißt also auch, dass die Musik etwas bewahrt, was in der Sprache verloren gehen kann.
Was zumindest eine Art von Bedrohlichkeit ist, denke ich mir, wie ich das empfinde im Moment.
Ja. Muss eine Oper denn immer eine politische Dimension haben?
Nein, überhaupt nicht, gar nicht, natürlich nicht. Ich glaube, dass, also ich meine, eine gesellschaftliche, das ist was anderes. Eine gesellschaftliche Position, das heißt, dass es ja immer um das Individuum geht, das sich gegenüber der Norm oder der Normierung oder der Gefahr der Bedrohung auch normiert zu werden oder eingeschränkt zu werden, kaserniert zu werden, wehrt. Das ist auch, was jeder Herr tut und jeder auch tun muss in seinem Leben, neu zu erfahren, was Leben ist. Und da ist der große Zwiespalt der Oper immer sehr deutlich. Da geht es immer um diese Fragen. Auch um die Fragen der Identität. Wie finde ich mich? Wer bin ich? Wie komme ich zu mir? Oder wie komme ich dann zu einem Du eventuell?
Also die Oper sozusagen als extremstes Auseinandersetzungsfeld mit sich selbst in Bezug zur Gesellschaft,
genau.
In Bezug zur Position, in Bezug zur Hierarchie, alle Themen, ja. Die im Prinzip einem auch im öffentlichen oder im Berufsleben begegnen, ja. Im privaten Leben.
Ja.
Sie seien der letzte Protagonist des 68er Theaters. Hat jemand geschrieben, Sie wissen wahrscheinlich, wer das ist, ist aber auch egal. Was hat sich eigentlich im Vergleich zu damals zu heute verändert?
Ja, also das ist ja ganz einfach zu sagen. Also die 68 kam zum ersten Mal die Befragung der Begriffe. Der berühmte Satz von Fritz Teufel, im Gericht aufzustehen, als ihn der Richter aufforderte, doch aufzustehen, und dann hat er den Satz gesagt, wenn es der Wahrheitsfindung dient, den fand ich ungewöhnlich gut, weil er insofern eine provokante Sache war, dass er einfach fragte, lass uns doch die Begriffe mal der Gewöhnung, die sich da eingesetzt haben, neu erforschen. Und die 68er haben, und das darf man wirklich heute nicht vergessen, haben Begriffe über Sexualität, über Autorität, über Hierarchie, über Benimmen, über Vorstöße in die, ja, in die Kommunikation, in die Unterhaltung zwischen Menschen, zwischen Klassen, die es dann natürlich viel stärker gab, einfach befragt. Und das ist das Verdienst. Und das sollte man wirklich nicht unterschätzen. Davon leben wir heute doch sehr. Und ich bin entzückt, gerade weil ich auch hier in Essen, weil ich da ja auch mit jungen Leuten arbeite, also mit Statisten sehr viel arbeite auch. Wenn ich von denen höre, mit welcher hohen Selbstverständlichkeit, die mir, einem vollkommen Fremden, intime Dinge direkt sagen, wo ich denen immer sage, wir kennen uns doch gar nicht. Aber mit welcher Offenheit und Freiheit sie sagen, das können sie nur sagen, weil da vorher schon so viel passiert ist.
Also eine enorme Befreiungsarbeit ist da geleistet worden,
ja.
Gegenüber einer Verkrustung, die hier alles gelähmt hat, wenn man so
also meine, ja, hat. Weil meine Jugend war bestimmt, also meine Jugend um 1960 rum, also zwischen 50 und 60 war bestimmt, so wie die Zeit von Wedekind vor dem Zweiten Weltkrieg. Also es war alles vollkommen zu verschlammt, ungenau.
Erdrückend. Das, ist das vielleicht auch ein Grund, warum Provokation zu einem, na, man möchte ja fast sagen, es ist zumindest zu einer Begleiterscheinung Ihrer Inszenierung geworden, weil Sie nun, wie dem auch sei, also zumindest Bilder gefunden haben, die das Mark und Bein der Zuschauer erschüttert haben. Aber es ist ja bestimmt auch nichts, was Sie geplant haben.
Nein, es ist vor allem nicht, was ich in einem kalkülhaften Sinne beabsichtigt habe, sondern was entstanden ist. Das ist ganz wichtig. Also es ist entstanden aus einer Überzeugung und aus einem Befassen mit der Musik, also mit der Komposition und auch natürlich auch mit Texten. Das ist immer eine ständige neue Befragung, was ich auch so aufregend finde. Also deswegen, ich glaube, dass meine Zauberflöte anders ist als meine Penzillee jetzt in Basel und dieser Versuch, Wagner zu begegnen, der ist sicherlich vollkommen anders als die anderen genannten Inszenierungen. Also ich lege wahnsinnig großen Wert darauf, nicht meine Haltung zu verlieren, aber die Formen zu verlieren, mit denen ich sie mitteile, weil die Komponisten halt unterschiedlich sind.
Also mit anderen Worten, es ist auch die Musik, die Sie zu diesen Bildern verleiht.
Es ist ausschließlich die Musik, nie das Libretto. Das Libretto ist für mich total sekundär.
Ihre Bilderfantasie und Ihre theatralische Perfektion wurde ja in der Salzburger Cousi sehr, sehr gelobt und herausgehoben. Und da gab es ja auch die Gespaltenheit der Figuren durch Doppelung. Wird es das beim Tannhäuser auch geben? Gibt es einen zweiten Tannhäuser oder ein Wagner-Double oder sowas?
Es gibt sowas, ja. Es gibt sowas, das durchzieht schon, ist es unauffälliger als es vorher ist, es ist nicht so beherrschend, aber diese Figuren kommen schon in Spielarten immer wieder, weil mich das massiv interessiert. Nicht nur die Doppelung, die Spiegelungen, sondern auch die Variationen des Ichs, die kommen schon, also das sind schon so Elementarteilchen meiner Fantasie.
Das ist dann auch etwas, was Sie wirklich in diesen Personen, in diesen Opernpersonen selber sehen und spüren.
Ja,
diese Gebrochenheit. Ja. Wir haben ja ganz am Anfang von den mehreren Seelen in einer Brust gesprochen.
So ist es.
Das haben dann auch diese Bühnenfiguren, auch der Tannhäuser.
Ja.
Regie kommt ja von Interpretation, nicht von Nacherzählen. Und Geheimnisvolles wird in einer Neuenfels-Inszenierung nicht geheimnisvoll, sondern eindeutig. Was ist denn im Tannhäuser zu klären?
Also im Tannhäuser erstmal zu klären, man müsste erstmal sagen, was bei Wagner zu klären wäre. Das ist das größere Thema. Also Wagner, ich habe nur einen Wagner gemacht, Meistersinger in Nürnberg, das war in Stuttgart, vor 12 oder 14 Jahren. Meine erste Begegnung, dann habe ich mich ja theoretisch damit auseinandergesetzt, auch eine Erzählung geschrieben über Wagner und sowas, also verschiedene Begegnungsarten probiert und dann hat mich das vor 2 Jahren wahnsinnig neu interessiert, einen großen Komponisten zu haben, den ich also gerne auch fortsetze. Ich mache noch Parsifal und mache auch Lohengrin in Bayreuth und sich mit dem auseinanderzusetzen und ganz wichtig für mich ist, dass der Wagner eben nicht dieses dröhnende, statische, organisierte Ungeheuer ist an Musik, sondern eine absolut genaue, schnelle, flüssige, sehr menschliche Form, das Individuum und auch die Gesellschaft zu betrachten, zu beleuchten und Temperament und einem Witz, ja, eine Beweglichkeit und nichts also mit schweren Körpern, die statisch in irgendwelchen abstrakten und mehr oder minder abstrakten dekorativen Räumen rumhängen, sondern das ist alles direkt ganz nah.
Also Sie erleben es hautnah quasi, diese Person, wie die agieren.
Ja, natürlich.
Aber ich finde jetzt zum Beispiel, dass die Ich-Bezogenheit des Mannes von Tannhäuser oder die Frau, die selbstlos und opferbereit ist, wie kann man das denn heutzutage noch verkaufen?
Ja, das ist auch schwer. Also sind Irrtümer und unglaubliche Wege von Menschen, die Menschen aber mit einer Leidenschaft und mit, die man ja auch selbst oft macht. Also Tannhäuser zum Beispiel ist ein Mensch, der sich also von vorne bis hinten ausprobiert. Also das ist, der also alles versucht, also der mit der Religion sich anlegt, der sexuell auf der einen Seite besessen ist, auf der anderen Seite auch Erotik sucht und auf der anderen Seite auch Heilheit sucht und auch Verzeihung sucht und die nicht findet und dagegen sich auflehnt. Und die Elisabeth ist eine Frau, die den Künstler liebt und den Gesang liebt, mehr als den Mann, denke ich mir. Und also dadurch irregeleitet wird und einen anderen Weg dann so plötzlich in den Glauben stößt, weil der Künstler sie verlässt. Aber sie braucht immer was Absolutes. Also es sind doch alles Dinge, die auch ganz normal im Leben passieren, wenn man das Leben mehr sieht als das, was ist, wenn man denkt, es müsste noch irgendwas im Leben sein, was das Leben übertitelt, bevor man stirbt. Also irgendeine höhere Instanz, der man nacheifern sollte oder die man für sich in Anspruch nehmen sollte. Also um das Leben, also um das Jenseits gewissermaßen in das Diesseits zu zwingen.
Also da spricht aber jetzt der Herr Neuenfels.
Das spricht der Neuenfels, ja.
Naja, die Zerknirschung als Lust im Finale zweiter Akt und auch der Canossa-Gang von Tannhäuser, der mit verweigerter Vergebung endet, das klingt doch eher protestantisch als katholisch. Was für ein Weltbild steht denn da dahinter?
Ja, also der Protestantismus von Wagner wird natürlich von mir katholisch empfunden, weil ich ein ehemaliger Katholik bin. Und das ist klar. Und aber auch nicht im Sinne gegen oder für die katholische Kirche, sondern nur als eine absolute Möglichkeit der Radikalität, sich in einem Prozess der Hingabe zu veräußern. Das finde ich sehr wichtig und auch sehr vital, also sehr temperamentvoll und auch wüst zu äußern. Und der Schluss ist sicherlich so, dass er dann zu sich selbst findet und das dann selbst macht.
Aber sehr traurig, dass er dafür sterben muss.
Aber das müssen wir alle. Wir sterben alle für etwas und stellen alle fest, wahrscheinlich, wenn wir gestorben sind, dass sich das, wofür wir sterben, zwar gelohnt hat, so hoffe ich, aber nicht das wirkliche Ziel ist.
Naja, und da kommt ja auch die Jenseitigkeit wieder so ein bisschen als Postulat daher.
Nee, das mag ich nicht. Nee? Ich glaube nicht, dass wir im Jenseits glücklich werden. Wir werden gar nichts im Jenseits, sondern wir sind, wie Marlene Dietrich sagt, einfach tot.
Die häufige Heilskandierung, wie gehen Sie denn damit um?
Ja, das ist die Sehnsucht. Das ist die Sehnsucht, die man hat, dass alles intakt ist. Wir sind von Kind, also Kinder sind ja ganz glücklich, wenn alles in Ordnung ist. Und also wenn der Ablauf des Tages und also das Kindliche in uns geht ja weit in uns fort. Wenn, also ich weiß es von meinem Enkel, der ist immer glücklich, wenn alles, sagt immer, wenn ich krank bin, sagt er immer zu meiner Frau und mir, komme ich am besten zu euch. Deshalb, weil das alles in Ordnung ist. Na, eigentlich, also es sieht so aus, als ob es in Ordnung ist. Vielleicht ist es gar nicht in Ordnung. Aber für ihn ist das in Ordnung. Und dann legt er sich ins Bett und hat leichtes Fieber und dreht den Fernsehapparat an und kriegt dann sein Rührei und seine Geschichten und alles ist in Ordnung. Die Welt ist heil. Und so denken wir eigentlich alle bis an unser Ende mit einer Hoffnung, es könnte so sein.
Also alle schreien nach Opa und Oma Neuenfels.
Das heißt übrigens bei mir nicht Opa, sondern mein Enkel sagt zu mir Opi. Das ist ein Unterschied. Der hat doch einen anderen Opa. Er macht einen feinen Unterschied.
Verstehe. Aber da sind wir auch wieder an einem Punkt von Ihren Inszenierungen. Das ist ja das, was Sie auch immer so gerne aufbrechen in Ihren Inszenierungen. Das Gefühl, das Publikum kann in diese Opi-Omi-Einbahnstraße einbiegen.
Ja.
Das ist ja genau das, was Sie immer verhindern wollen.
Ja, aber nur verhindern wollen in dem Sinne, dass ich sage, es gibt in dieser Einbahnstraße plötzlich eine unvermutete Ecke und ein überraschendes, labyrinthisches Verirren. Und man ist erstmal drin und plötzlich steht man vor einem Schild und einem Unterschlupf oder einer Wand. Und da muss man sich neu fragen.
Und wo ist diese Stelle im Tannhäuser?
Die Stelle im Tannhäuser ist ganz sicherlich da, wo der Tannhäuser zum ersten Mal kapiert, dass es keinen Sinn hat, einer normierten gesellschaftlichen Verpflichtung nachzueilen. Also es ist bei ihm, also es wäre konkret nach der Romerzählung, wenn er aus Rom zurückkommt und der Papst hat ihm nicht vergeben, da ist es aus. Da ist Schluss. Da hat er das durchlaufen, was die Gesellschaft von ihm wollte, mit vielen Reflexionen und Widerständen und da hat er kapiert, ich muss es in die Hand nehmen. Sag jetzt auch, was ich sage und tu, was ich tue. Und dann ist aber schon ein bisschen spät. Dann stirbt er auch schon.
Ja, dann wird er auch schnell wieder abgelenkt mit dem Elisabeth-Ruf.
Ja, ja. Aber das ist nicht mehr bei uns nicht mehr der entscheidende Ruf.
Sie sind ja ein Typus, der eigentlich, oder ein Typ, ein Charakter, der kein Blatt vor den Mund nimmt und eigentlich direkt immer sagt, was er denkt, Gott sei Dank. Und Sie haben einmal laut gedacht, dass Dirigenten sich den Regisseuren auf ganzer Linie verweigern würden. Opa sei wild und schwierig.
Ich hatte immer ein schwieriges Verhältnis zu Dirigenten. Auf der einen Seite, weil ich fand, dass Dirigenten, also gab, nun hat es auch was mit dem Wachstum der Situation zu tun, Dirigenten natürlich zu meiner Seite, also immer die absoluten Stars waren. Da konnte man kaum mit reden. Weil ihr Statum auch in der Öffentlichkeit immer mit der besonderen Interpretation des das ist Musik begründeten und nie fragten, was kann Musik störend sein oder wie kann die Struktur von Musik sein, sondern einfach also ja sich darstellten. Ich glaube, dass viele Dirigenten, bedeutende Dirigenten, die auch sehr schön dann musizierten, aber keine Oper machten. Oper ist ja was Besonderes, ist ja nur ein großer Unterschied. Habe ich also jetzt, ob Karajan ein sehr großer Dirigent war, ohne Zweifel, aber ob er eine Oper machte oder ob er eine Aufnahme machte. Die Aufnahme ist dann oft sehr schön, wenn man sie hört. Wenn er sie als Ober macht, manchmal sehr scheußlich. Also um jetzt ein berühmtes Beispiel mal zu nennen. Und dann hat er dann auch ganz, wenn er sie selbst macht, einen furchtbaren Geschmack.
Aber er hat ja auch selber inszeniert.
Ja, das fand ich ja besonders schrecklich.
Ja, vielleicht hat er das deswegen auch gemacht, weil er nicht einem Hans Neuenfels begegnen
wollte. Nein, das wollte er auch nicht. Er hat das auch sehr klar gesagt. Als er die AIDA machte, wovon Sie sprachen, hat er sich also sehr deutlichst, und das ist auch total in Ordnung, geäußert, dass er das in Salzburg und überhaupt auf keiner Bühne je sehen wollte. Und das ist auch, finde ich, auch richtig von seiner Seite aus gesehen. Aber das hat mit Musik nichts zu tun, also mit Opern, mit Musiktheater nichts zu tun. Das Musiktheater ist ein fließender Prozess und das hat es inzwischen ja auch bewiesen, dass das Musiktheater, es ist ja nicht so, das muss man mal ganz deutlich sagen, die Aufführungen, die ich mache, sind ja sehr besucht und laufen sehr lange. Es ist ja nicht so, dass ich aus der Ecke des Donaueschinger Expertenkreises spreche, sondern ich bin ein sehr populärer, gut besuchter Regisseur. Also das heißt, meine Opern laufen jahrelang und sind blendend besucht in den verschiedensten Städten dieser Republik. Das heißt,
da hat ja einer einen Skandalsatz zu gesagt, ne? Die Proteste haben sie hochgeschwemmt.
Das war, glaube ich, Herr Hensel, wenn ich mich nicht täusche, der einen sehr guten Roman geschrieben hat über seine offene Herzoperation. Das war ein sehr guter Roman. Dafür sei ihm, auch er ist tot, dafür sei ihm alles verziehen, weil der Roman war sehr ehrlich und war sehr, sehr gut.
Kommen Sie da auch drin vor?
Ich komme auch nicht in dem Roman, aber in seinen anderen Sachen komme ich sehr, sehr oft vor und nicht sehr gut.
Aber ich habe Sie in Ihrem Gedankengang unterbrochen. Sie wollten ja sagen, Ihre Opern sind...
Ja, ich möchte das einfach sagen. Ich möchte das sagen, ich spreche nicht aus einer verbitterten Ecke, sondern meine Oper Entführung aus unserer Reihe zum Beispiel läuft, fast 100 Aufführungen erlebt seit 90. oder bei der Macht des Schicksals.
Jetzt wieder bei dem Sternen nachfragen müssen.
oder bei der Macht des Schicksals läuft 25 oder 30 Jahre oder Rigoletto oder was auch immer. Die laufen sehr gut.
Aber warum dann diese Aufregung? Das verstehe ich nicht. Ist es wirklich so, wie ich es gelesen habe? Oben kommt der Buschrei raus und in der Mitte wird geklatscht?
Es ist ganz unterschiedlich. Also die letzte Oper, die wir zum Beispiel machten, also gerade jetzt hinter uns haben wir im November in Basel, Serpentisvea von Ottmar Schöck, ein ganz unbekanntes Werk. Und es war ein, auch für uns, also die Macher, vollkommen verblüffender Vorgang. Die Schweizer, die ich ja nicht für besonders wild erachte, waren enthusiastisch. Wir haben gedacht, wenn wir Glück haben, haben wir einen Achtungserfolg. Und es war ein überschwemmender, emphatischer, durchgehender Erfolg bei alle 14 Aufführungen, beim Blendenbesuch, wenn nicht alle ausverkauft, aber fast ausverkauft für einen modernen Komponisten, ungewöhnlich, und die Leute waren enthusiasmiert. Das finde ich wichtig, zu sagen, also nicht aus Eitelkeit, sondern damit die Ecke klar ist. Also die Leute, die Menschen interessieren, und das war nur positiv, da war kein einziges Bühlein oder sowas Ähnliches zu finden, also die auch bei der Entführung nicht, die Menschen, das Publikum mag es größtenteils, auch wenn es da manchmal dagegen ist, finde ich ja auch gar nicht schlimm, weil dadurch kommt eine andere Emotionsebene zustande, aber die Menschen mögen das. Also ich behaupte ganz kühn, frech und das Alter ist noch mehr erlaubt als die Jugend aus den Jahren, dass die Leute es mehr mögen als die Produzenten, also die Regisseure und die Häuser, es tun. Ich fände es viel toller, wenn die Häuser es mehr täten, dann hätten sie viel mehr Erfolge, als sie es tun.
Aber es klingt trotzdem ab und zu nach einem anstrengenden Leben. Also,
das ist vollkommen klar.
Wie wichtig ist denn, sind denn solche Erfolge oder auch diese Erfolge zu sehen, um in diesem Job, in diesem einsamen Job zu überleben?
Na gut, das war manchmal sehr schwierig, weil natürlich, ich habe zum Beispiel in der AIDA 6 Jahre überhaupt kein Angebot gehabt. Und die AIDA war nicht nur in der Kultinszenierung, sondern war auch eine der wichtigsten Inszenierungen sicherlich in der letzten Hälfte des Jahrhunderts. Also was da Regisseure von geklaut haben und übernommen haben, im positiven Sinne auch natürlich. Also das ist ziemlich unbeschreiblich. Da habe ich 6 Jahre überhaupt nicht ein Angebot gehabt.
Könnte es auch daran liegen, dass Sie einfach es wagen, die Erwartungshaltung des Publikums an so ein Stück oder an die Erwartung der Intendanten und Instanzen, Oberen, da brüsk zu enttäuschen?
Das ist eine Mischung. Wir haben uns das, also meine Mitarbeiter, die sind größtenteils sehr junge Leute, aber auch meine Bühnenbildner oder meine Dramaturgen, wir haben das sehr oft gefragt und durchdiskutiert, was das ist. Das ist so gemerkt, weil wir kommen immer zeitig zur Premiere. Meistens sind wir in den Häusern, in denen wir arbeiten, sehr beliebt. Also auf jeden Fall nicht gehasst und es kommt auch nicht zu irgendwelchen arbeitstechnischen. Auch hier haben wir heute ein kurzes Gespräch gehabt wegen etlicher Probleme mit dem Chor, die auf einer gewerkschaftlichen Ebene liegen und die habe ich natürlich sofort gelöst. Also zugunsten dieser Schwierigkeiten und davon Abstand genommen. Das ist nicht unser Problem. Es könnte sein, dass, also ich, es klingt hochmütig, auf die Gefahr hin, dass es hochmütig klingt, würde ich sagen. Es könnte sein, dass wir inzwischen einen Anspruch gesetzt haben, der manchen Häusern auch Angst macht, dass sie ihn auch so halten müssen. Und das wollen sie vielleicht nicht.
Also ist Ihre Messlatte an dem, was man interpretieren
ja,
kann,
ja,
so hoch, dass
die
alle
so hoch,
Regisseure,
ja,
die danach kommen?
Nein, und die ganze Art, mit Sängern zu arbeiten oder den Umgang in der Kommunikation. Ich meine, das, schauen Sie, ist doch ganz schlicht. Ich habe hier 9,5 Wochen Probenzeit. Die habe ich aber nicht nur, weil ich das will, sondern weil das Haus gar nicht in der Lage wäre, kürzer zu arbeiten. Das heißt, ich muss 9,5 Wochen in Essen sein, das kostet mich privat Gelder von meiner Gage, das ist einfach ganz sozial. Zeit, Anschlussinszenierungen und sehr viel Kraft, um das Fähnlein der Begeisterung ständig hochzuhalten. Da muss mir was einfallen. Und sonst machen die das in 4-5 Wochen. Und da haben sie schon 2 Inszenierungen, die Kollegen.
Aber dafür gehen die nicht so in die Tiefe.
Nee, können sie gar nicht. Mhm.
Das heißt, Sie engagieren sich quasi privat dafür oder als Mensch dafür, dass Sie das erreichen,
ja,
was Sie wollen.
Ja, das meine ich damit. Ja, und da bezahle ich auch.
Haben Sie denn manchmal auch das Gefühl, dass Ihre Sachen nicht verstanden werden? Also, Sie haben ja schon einen Kritiker angesprochen, der Sie ja ein bisschen verfolgt, so eine Art Walser, ne?
Ja, ja. Das sind aber nur kurze Momente, die kommen aus einer... Ich komme ja aus einer tiefen, kam dann aus einer tiefen Depression und es gab dann ja auch Löcher. Also es gab die Löcher der Isolation, nicht? Also die waren ganz einfach, also wo plötzlich, also der Laden zu war, also wo dann kein Angebot mehr kam und Schweigen im Walde. Und da dachte man, also auf der einen Seite kann man sich nicht mehr realisieren und auf der anderen Seite ist man ja auch, man ist ein soziales Wesen. Also man hat ja Miete zu zahlen und alles diese Dinge. Und da war nichts. Und dann fragt man sich natürlich, ach, dafür das Ganze? Das ist ja eine große Frage, aber das ist eine individuelle Frage. Die muss man mit sich klären.
Aber haben Sie sich auch mal selbst die Frage gestellt, Herr Neuenfels, können wir auch was anderes machen?
Das kann ich nicht. Nein, dann mache ich was ganz anderes.
Also ohne Regie geht nicht?
Nee, ohne die Art von Regie geht nicht.
Aber
dann mache ich was anderes.
Ah, das haben Sie aber schon mal überlegt.
Was wäre sicher.
Was wäre denn dann die Alternative gewesen?
Oh, es gibt verschiedene. Jetzt ist es im Alter nicht mehr möglich, auch nicht mehr realisierbar. Aber ich hätte sonst gerne Gartenbau gemacht. Oder ich wäre wieder zur Universität gegangen und hätte da was versucht, so Bibliothekar oder so einfache Dinge. oder andere Dinge. Ich sehe das nicht so eng.
Im rechten Moment kam dann immer wieder das Angebot.
Aber es kam dann eine Möglichkeit. Es gab aber zwischendurch aber gar nicht verzweifelt, sondern also einfach nackt als Tatsache gab es dann schon die Frage, soll das jetzt weitergehen? Wie geht es jetzt weiter?
Sie waren ja auch lange mit der Deutschen Oper in Berlin verbandelt.
Die hat mich rausgeschmissen, ja.
Tatsächlich?
Ja, die Deutsche Oper spielt mich zwar, meine Stücke auch seit 10 Jahren, wie gesagt, oder 20 Jahre alt sind, aber sie haben mich richtig rausgeschmissen. Und das war also richtig, also was heißt rausgeschmissen? Sie haben mir einfach kein Angebot mehr gemacht. Für meine naive Frage, was inszeniere ich denn im nächsten Jahr, weinte die Sekretärin und ging aus dem Raum. Und dann sagte ich, um Gottes Willen, sie weint, das ist kein gutes Zeichen. Und weil die mochte mich. Und dann habe ich natürlich dadurch kapiert, da ist nichts mehr. Und dann habe ich durch einen Zufall den Kontakt zur Komischen Oper wieder bekommen. Die haben mich dann aufgenommen.
War das durch den Intendantenwechsel bedingt?
Es war durch den Tod von Götz Friedrich
bedingt. Genau.
Ja.
Mhm. Und wer war nochmal der Nachfolger?
Frau Harms.
Ach, die Ingeborg.
Frau Harms, die mit dem Idomeni oder beim Rasenmähen, als ich beim Rasenmähen war, ja.
Mhm. Aber da haben Sie eine klare Antwort gegeben, ne?
Eine sehr klare Antwort, ja. Ich habe Sie auch gewarnt. Ich wollte ihr das ersparen, diese Geschichte. Und da habe ich gesagt, das können Sie nicht machen. Und ich habe Gott sei Dank alles schriftlich, also ich habe das Gott sei Dank bei Fax gemacht. Und habe Sie gewarnt und habe gesagt, Frau Harms, ich glaube, das geht nicht, das können Sie nicht machen. Und ich glaube, da sind Sie in einem politischen, gesellschaftlichen Zusammenhang, den Sie nicht übersehen. Und Sie, aber nicht, ich habe ja nichts davon, ich kriege keine Tantiemen, also für mich ist das gar nichts. Aber ich fand es einfach für Sie bekümmernswert und es ist auch genauso eingetroffen, wie ich es gesagt habe. Es war einfach peinlich.
Und das ist ja Gott sei Dank retour gemacht worden.
Ja, da hat Frau Merkel zum ersten Mal gesagt, was ich toll fand, dass der Staat doch nicht die Kirche sei.
Das hat sie gesagt?
Ja. Sie hat es beim Karikaturenstreit nicht gesagt. Sie hat sich eindeutig verhalten und hat ganz klar gesagt, dass dort ein Unterschied ist.
Für Sie ja schon ein ganz schöner Erfolg.
Auch. Ich fand das einen großen Erfolg, ja.
Vor allen Dingen, weil Opa zum ersten Mal auch an die Politik
hineingewirkt
hat.
Ja,
auf diese Art und Weise für die Freiheit gekämpft hat.
Ja, direkt. Das war ein Zufall. Wir werden diese Aufführung ja bekanntlich schon. Ich war ja 3 Jahre alt und das war ein kurzer Aufriss. Es war ja auch nur, um die Radikalität von Mozart am Schluss noch einmal zu rekapitulieren. Es war ja nicht weil Mozart hat mit Religion nichts zu tun. Mozart hat sich um Religion nicht gekümmert. Weil für Mozart war Religion so gleichgültig wie für Shakespeare. Also ein großer Schriftsteller interessiert sich nicht für Religion, sondern die Religion ist da wie der Staat. Und der Staat ist auch nicht so wesentlich für einen großen Schriftsteller, sondern ein großer Schriftsteller weiß, dass der Staat immer ein anderer wird. Mhm. Nichts ist ewig. Das weiß ein großer Schriftsteller und Komponist schon sehr gut.
Vielleicht lernen wir es ja in Ihren Opern dann auch noch irgendwann. Wird denn in der Premiere auch Ihre Frau sitzen?
Meine Frau wird kommen, ja. Ohne meine Frau, also ich meine, geht sehr wenig, weil meine Frau ist für mich sozusagen die Spiegelung von mir, wenn man sowas nach langen Jahren sagen kann. Meine Frau war die, vor allem war meine Frau ja für mich im Schauspiel, als sie noch jünger war, die Trägerin der Sprache und der Ideen. Das war ja ganz wichtig für uns beide. Das hätte ich allein nie geschafft, das in der Konsequenz durchzusetzen, seitdem meine Frau älter geworden ist. Und dadurch auch die Rollen, die großen Rollen, also Penzilea, Figenia, es ist nicht eine Frage des Alters, von Gebrechlichkeit, sondern eine Frage der Attraktivität oder der Rollengesetzung.
Das sind auch die vielen Frauenstücke wahrscheinlich.
Ja.
Die ideale Besetzung.
Ich hatte die ideale Besetzung und die Freundin meiner Frau war, also die mit ihr spielten, waren natürlich auch alle in diesem attraktiven Alter und da konnte ich also eine ganze Bataillon von Schauspielen loslassen, die in dieser attraktiven und aktiven Form war. Und das ist natürlich jetzt etwas schwieriger. Meine Frau spielt manchmal in meinen Opern mit jetzt, inzwischen.
Als Double. Gibt es denn heutzutage eigentlich noch dieses, jetzt abgesehen von Idomeneo, dieses Phänomen des Skandals, Ich habe immer das Gefühl,
nicht wirklich.
Das Publikum ist doch unheimlich angepasst, ne?
Das Publikum ist ja angepasst. Vor allem das Publikum ist ja auch vorsichtig geworden, weil das Publikum gesellschaftlich immer Angst hat, dass es sich persönlich blamiert. Also ich bin ja ganz anders als Zuschauer. Ich gehe dann raus. Es ist nicht so, dass, aber nicht, also ich brüll da nicht pfui oder so, aber ich gehe raus. Es gibt gewisse Dinge, die mich nun gar nicht interessieren, die so gegen mich sind im Theater, dass ich dann, aber ich gehe nicht als Regisseur raus. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Ich gehe als Typ raus, als Abonnent, als Zuschauer. Und das interessiert mich, das ist nicht meine Welt, dann gehe ich raus.
Und
ja, das ist, warum soll ich da sitzen?
Aber es gibt ja kaum mehr dieses Phänomen von Klakören und Buhrufen.
Also nee, es ist nicht mehr in dem Sinne. Nee, nicht mehr in dem Sinne.
Ist Oper nicht mehr aktuell für diese Leute? Gehen die nur noch dahin, sozusagen aus dem Weilschen Aspekt der sich selbst Bestätigung?
Viel, aber natürlich nicht nur. Es gibt ja auch Besessene, also das mag ich ja schon, es gibt ja auch Leute, die in kleinen Bussen, die sie gemietet haben und dann also zum Beispiel zum Ahnenpremieren dann kommen. Das ist süß.
Sie haben einen Busfanclub.
Ich habe einen Busfanclub, ja. Also mehrere kleine Busfanclubs.
Und der Wagner, ist das eine Spätentdeckung von Ihnen oder haben Sie sich vorhin
nicht Nein, das ist eine Spätentdeckung. Es war Verdi war hauptsächlich und dann gab es also eine große Matthias. Und dann gab es Mozart im späten Alter von 58 und da war Wagner sozusagen, also den ich wie gesagt vor 14 Jahren oder 12 Jahren, 14 Jahren Stuttgart gemacht hat, war dann eine neue Entdeckung und da möchte ich auch ein bisschen bei bleiben.
Ich meine, Bayreuth ist ja jetzt ein super Angebot.
Ja, nee, Bayreuth ist, ein junger Kollege meinte, ob ich nicht verbittert sei, dass ich jetzt erst das Angebot bekommen hätte. Und darauf sagte ich, aber verbittert waren wir nie, weil das Risiko des Berufs war uns immer klar. Wir haben auch ohne Bayreuth sehr schöne Opern mit Freude inszeniert. Dazu muss ich nicht Bayreuth haben. Aber es ist jetzt sehr schön. Es irgendwie passt das, wenn ich es noch erlebe.
Ja, naja, der Tod, da wird dem
das
mit Augen,
man nicht.
Mit Augen geschaut.
Ja, ja, natürlich. Ich wusste zum Beispiel nicht, dass Gudrun Wagner, die als für mich zentral wichtig war und ich letztes Jahr kennengelernt habe und mit der ich sofort eine totale Antenne hatte. Wir haben uns in München in Vejasan zuerst getroffen. Das war der, für mich, ich sehe in München. Und es war für mich einer der schönsten Nachmittage meines Lebens, die ich hatte. Mit Katharina auch, aber Katharina ist eine junge Frau, wenn Gudrun Wagner in meinem Alter war, 63. Also ich meine, ich war älter, weil ich ja 66 bin. Aber es war ganz toll. Wir haben einen wunderbaren Nachmittag verlebt. Und ich hätte mich so gefreut. Und dann dieser furchtbare Tod, das ist natürlich, hat mir die Freude an Bayreuth etwas genommen.
Aber immer das Engagement ist geblieben, auch bei den übrig gebliebenen.
Ja, wir versuchen das immer. Aber das hat mir die Frage genommen. Erstmal ja.
Das heißt, jetzt nach dieser Inszenierung werden Sie Urlaub machen, damit die Lebensspanne noch etwas verlängert.
Da mache ich das, was alle Menschen, die ein bisschen noch leben wollen, machen. Da mache ich dann das mit Schwimmen und Gehen und Lesen und so, ja, dann bewegen, also nicht so viel Zigaretten und wenig Alkohol. Das muss man machen, das ist, also wenn man das noch länger machen möchte. Weil man muss ja als Regisseur auch gesund sein.
Ja, ist eine kleine Entschlackungskur, weil es dann doch zehrt an den Kräften.
Ja, das muss man dann länger machen, deswegen inszeniere ich erst im Herbst wieder.
Das heißt, Sie haben jetzt die Spannung. Ich habe gesehen, so 3-4 Sachen haben Sie schon mal gemacht im Jahr. Das ist ja enorm.
Ja, ich habe dann sehr viel gemacht. Das war aber auch so ein bisschen so eine Situation, um neues Material für mich zu holen. Aber jetzt kann ich es strecken und ich inszeniere es im Herbst. Ein wunderbares Stück. Mein letzten Verdi, ganz sicherlich mein letzten Traviata an der komischen Oper.
Toll.
In Berlin.
Ja. Haben Sie manchmal schon mal keine Bilder gefunden? Also diese berühmte Leere im Kopf, kennen Sie das auch?
Das kenne ich sehr gut, aber das ist in der Oper, dass sich weniger ereignet, deswegen mache ich auch mehr Opern als im Schauspiel. Weil das Schauspiel ist, was ich sehne, dass ich nochmal was Großes im Schauspiel machen würde, hat sich nicht mehr eingestellt. Und das hat aber natürlich auch mit, ich kriege auch keine Angebote, die sinnvoll sind, das kommt noch dazu. Aber unabhängig davon könnte ich mich auch mehr bemühen. Aber die Oper füllt mich sehr aus.
Das heißt, mit der Musik kommen auch die Bilder?
Mit der Musik kommen die Bilder.
Und Sie lesen auch immer die Partitur mit?
Und ich lese die Partitur mit und ich höre sie vor allen Dingen und dann sind die Bilder da. Mhm. Also da habe ich eigentlich bis jetzt keinen Verlust.
Eine allerletzte Frage, darf ich die noch stellen?
Ja, sie
weil das war, das hat mir so gut gefallen, das war auch der Grund, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt was hier mit Herrn Neuenfels machen, als Sie nämlich geschrieben haben. Sie haben einmal von Mozart gesagt, dass er schaue sich die Menschen genau an und wenn er sie auf die Bühne stelle, dann urteile er aber nicht, sondern er musiziere die Musik, die Figuren zu sich oder in die Welt hinaus. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Macht das Wagner eigentlich auch? Machen das andere Komponisten auch?
Nein, das macht nur Mozart. Weil Wagner oder Verdi verhalten sich, die beurteilen. Und das ist was anderes. Also, das macht nur Mozart und Shakespeare haben es geschafft, eine Welt darzustellen, in der sie nie existent sind. Als moralisch oder institutionalisiert oder beurteilend. Alle anderen beurteilen. Auch Wagner beurteilt. Also damit meine ich, das meine ich nicht verkleinern, sondern das meine ich, sie brauchen das. Sie brauchen den Widerspruch in dieser Welt. Mozart braucht das nicht.
Ja, oder Mozart hat eben so gut verstanden.
Nein, ich weiß nicht, er hat es durchdrungen. Verstehen Sie? Ich glaube, das ist das unfassbare Genie Mozart. Das Genie ist dieses, dass er überhaupt nie festhielt an irgendetwas, sondern war im wahrsten Sinne auf einer Passage, auf einer Durchreise zu etwas. Aber nicht zum Jenseits, sondern von der Durchreise. Er hat die Existenz, also wie ein Derwisch, also da wird man schon indisch plötzlich, also das würde ich aber um Gottes Willen gar nicht werden, das bin ich gar nicht. Nein, aber er war in der Lage, mit seinen Noten alles zu ergreifen und fallen zu lassen, und wieder aufzuheben und fallen zu lassen, ohne irgendeine Negation zu erzielen. Das war alles gleich wichtig und gleich unwichtig.
Und wie urteilt Wagner über Tannhäuser?
Na gut, er hat sich mit dem Tannhäuser ewig beschäftigt, immer wieder. Es war ganz wichtig für ihn, weil es auch die Loslösung, also durch den Philosophen Feuerbach war, dass er sich natürlich zum ersten Mal entbürgerlichte. Also das Wort kann ich gar nicht mehr sagen. Also auf jeden Fall aus dem Gefängnis seiner Normen enthob und machte diesen Amoklauf von gewaltsam erzwingender Freiheit. Da brauchte er so viel Kraft zu. Und deswegen hat er auch ewig, also Dresdner Fassung, Pariser Fassung, also und so weiter und so weiter. Er hat also daran gearbeitet und hat ja am Schluss noch gesagt, ich bin der Welt noch ein Tannhäuser schuldig.
Aber trotzdem müssen wir ihn ja verurteilen zum Schluss von der Clique, von der Thüringer Clique, ne?
Ja, ja, aber ich tendiere dazu, dem Tannhäuser am Schluss seines Todes zumindest die Freiheit des Todes zu geben.
Also er stirbt freiwillig?
Er stirbt gegen alle für sich selbst.
Und Wagner, was passiert mit Wagner, der auch auf der Bühne steht?
Der steht dann nicht mehr auf der Bühne. Dann gibt es ihn nicht mehr.
Okay. Da kann er ja auch nicht mehr stehen. Das ist ja Ihre Deutung.
Dann muss er gehen.
Gut.
Danke.
Dankeschön auch.
Das war wunderbar. Wir haben selten ein solches Gespräch gehabt.